Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und der kommt heute live von der Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und wenn Sie uns nicht nur am Radio zuhören, sondern hier an Halle 3.1 an der Bühne vom Deutschlandradio, dann wissen Sie auch schon, wer neben mir steht. Sie werden sein Gesicht kennen. Es ist einer der berühmtesten Literaturkritiker überhaupt. Bekannt nicht nur aus dem Funk, sondern auch aus dem Fernsehen. Dennis Scheck, herzlich willkommen und das ist Ihr Applaus.
Vielen Dank, Wiebke Boromka.
Wenn Sie den Büchermarkt und den Deutschlandfunk schon etwas länger hören als 3 oder 4 Monate, dann werden Sie wissen, Dennis Scheck, Sie sind ja ein alter Kollege. Sie haben auch mal fürs Deutschlandradio gearbeitet. Wie ist das jetzt wieder hier so eine Stippvisite zu machen in alten Gefilden? Ist es so ein bisschen wie in so ein altes Kinderzimmer kommen und dann hat Mama da die Wäscheständer hingestellt und da steht der Weihnachtsschmuck oder wie geht's Ihnen?
Nein, ich war jung und brauchte das Geld und habe da keine Probleme mit. Ich habe immer sehr, sehr gerne Radio gemacht. Ich durfte damals noch beim Süddeutschen Rundfunk anfangen. Ich weiß noch, meine erste Besprechung war eine 10-bändige Gesamtausgabe von Jorge Luis Borges. Und nicht nur habe ich damals mit 18 mich gewundert, dass man den Namen Jorge Luis Borges fehlerfrei aussprechen kann, was mir als Schwabe schon große Schwierigkeiten bereitete. Aber wie man 5 Minuten am Stück durchreden kann oder sollte, das war mir ein Buch mit 7 Siegeln. Inzwischen habe ich das etwas besser gelernt.
Ja, ich habe jetzt auch gerade etwas überrascht geguckt, dass Ihnen 5 Minuten durchreden schwerfallen sollte. Dennis Scheck ist aber natürlich nicht hier, weil er ein alter Kollege ist, sondern weil er ein Buch geschrieben hat, die Bestsellerbibel, Schecks Bestsellerbibel. Wenn man jetzt mal nach dem Titel geht, so mangelndes Selbstbewusstsein ist jetzt nicht unbedingt eine Schwäche, an der Sie laborieren, oder?
Nee, das stimmt. Allerdings, wissen Sie, als Literaturkritikerin, als Literaturkritiker wird man ja sehr oft als Literaturpapst tituliert. Und da habe ich gedacht, naja, jetzt habe ich einen Kanon geschrieben, jetzt habe ich einen Kompass geschrieben. Was fehlt eigentlich noch? Und kam dann auf die Idee, logischerweise ist es dann die Chance, mal eine Bibel zu schreiben. Und wenn schon eine Bibel, dann dachte ich, verdammt nochmal, du wirst nur einmal in deinem Leben die Gelegenheit haben, 10 Gebote zu erlassen. Dann wollte ich wenigstens auch, dass das Buch mit 10 Geboten beginnt. Und ich muss Ihnen zugeben, dass dieses Buch beim Schreiben mir, glaube ich, am meisten Spaß gemacht hat von allen Büchern, die ich inzwischen geschrieben habe.
Diese 10 Gebote, die finden sich gleich noch vor dem Vorwort, sind also so ein bisschen einfacher zu finden als im Buch Mose. Und wir deklinieren die jetzt natürlich nicht alle 10 durch, aber eins, das 9. ist es, glaube ich, das besagt, lesen Sie mehr Bücher aus dem Ausland als deutschsprachige Literatur. Warum das denn eigentlich?
Naja, weil das schöne Unternehmen Literatur, Wiebke Boromka, in meinen Augen dazu erfunden wurde, um uns in die Lage zu versetzen, unsere eigene Bubble zu verlassen, uns in die Haut eines anderen Wesens hinein zu imaginieren, ja sogar ins Fell. Wir können in Tiergestalt schlüpfen, also der alte schamanistische Traum. Und natürlich ist es sehr viel sinnvoller, in meinen Augen Literatur als Medium zu gebrauchen, um sich wirklich dem Fremden auszusetzen, mitunter auch dem, was uns Angst macht, mit dem, was uns einschüchtert, wo wir zurückschrecken. Das heißt, warum nicht mal mit Thomas Harris in die Haut eines Serienkillers wie Hannibal Lecter schlüpfen? Warum nicht mal die Welt aus den Augen eines alten Drachen zu betrachten, wie uns Daniel Kehlmann es ermöglicht, in Till beispielsweise? Das sind alles lebensverändernde Lektüren. Warum nicht mal ein kleiner Hobbit in Mittelerde sein? Also bei diesen 10 Geboten, natürlich ist das mit diesem Literaturpapst reiner Kokolores und absoluter Quatsch, aber man muss ja einen spielerischen Umgang mit diesen Dingen pflegen. Und dann dachte ich, na gut, also streng genommen, das Beste, was man tun kann, ist, mehr Bücher von Vertretern des anderen Geschlechtes zu lesen als des eigenen. Mehr Bücher aus vergangenen Zeiten zu lesen als in der Gegenwart. Und natürlich auch das Wunder, das uns die literarischen Übersetzerinnen und Übersetzer zuteil werden lassen, indem sie uns erlösen aus dem Moostopf unserer Nationalliteratur, wo wir den ganzen lieben langen Tag nur Christa Wolf lesen könnten. Nein, wir können Weltliteratur lesen und das ist doch wunderbar.
Über Christa Wolf streiten wir bei anderer Gelegenheit. Das klingt jetzt alles sehr wagemutig und schön, was Sie gesagt haben. Aber in Ihrem Buch, in dieser Bestseller-Bibel, das heißt Schätze und Schund aus 20 Jahren, da machen Sie ja im Grunde erstmal was ganz anderes. Sie beschäftigen sich nämlich nicht mit dem Fremden, sondern mit dem sehr Vertrauten oder sehr breit Aufgestellten, nämlich mit Bestsellern, mit der Spiegel-Bestsellerliste. Und das ist ja so eine kleine, durchaus ambivalente Beziehung, die Sie zu Bestsellern haben. Also nicht nur positiv. Was reizt Sie denn an denen? Die besprechen Sie ja auch immer regelmäßig in Ihrer Sendung Druckfrisch.
Naja, seit 20 Jahren mache ich im Grunde einen Menschenversuch mit mir selbst als Probanden, indem ich eben die 10 meistverkauften Sachbücher und Romane der Deutschen von der ersten bis zur letzten Seite lese. Ich habe inzwischen große Zweifel, ob diese Produkte wirklich dazu hergestellt werden, um sie zu lesen. Kann ich bei den meisten jedenfalls nicht direkt empfehlen. Aber das ist natürlich so entstanden als Kompromiss, als mir diese kleine literaturkritische Familiensendung Druckfrisch von der ARD angeboten wurde. Da hatten die Redakteurinnen und Redakteure ganz andere Vorstellungen von dem Inhalt dieser Sendung. Das sollte eigentlich eine Talkshow im Studio aufgezeichnet sein. Und wir wurden nicht handelseinig beim Konzept dieser Sendung. Damals hatten der Papst, Karl Lagerfeld, Günter Netzer gerade neue Bücher auf dem Markt. Und ich sagte denen ins Gesicht, das wollt ihr, eine Talkshow mit dem Papst, mit Günter Netzer, mit Boris Becker und Karl Lagerfeld. Und da trat ein Glitzern in ihre Augen und sagten, endlich haben sie verstanden, was wir wollen, genau so wollen wir es. Ich sagte, nee, da habe ich aber keine Lust drauf und besann mich darauf, dass ich immer ein großer Fan von Gore Vidal war. Weniger von den Romanen, aber von seinen Essays. Und der hat in den 60er Jahren mal einen berühmten Essay über die New York Times Bestsellerliste geschrieben, die er wirklich las, die umfasste 20 Plätze und er maß dem Land literarisch den Puls. Und dann bot ich denen an und sagte, machen wir es doch so, ich bespreche euch in 5 Minuten die 10 meistverkauften Bücher, da ist der Papst und Lagerfeld und so weiter dabei und den Rest der Sendung darf ich mit den Menschen sprechen, die in meinen Augen wirklich Literatur produzieren, die wirklich gute Bücher schreiben. Und dann ließen die mir das einmal machen und haben sich amüsiert über meine pointenträchtige Art und Weise, wie man diese Bestseller beschreiben kann oder besprechen kann. Und seither läuft das Unternehmen und die Bestsellerlistenbesprechung ist eigentlich zum Markenzeichen dieser kleinen Fernsehsendung geworden.
Das ist ganz interessant, weil im Grunde machen Sie ja was Ähnliches jetzt auch in diesem Buch, Dennis Scheck, in der Bestsellerbibel. Man könnte ja sagen, da werden die Bestseller auch im Grunde so zum Magneten, zum Aufmerksamkeitsgaranten und zwischen den Bestsellerlisten, die da abgedruckt sind in diesem Buch, in dem E-Book übrigens vollständig aus den vergangenen 20 Jahren, hier nur in Ausschnitten. Da erzählen Sie das, was Sie eigentlich erzählen wollen über Literatur, oder?
Ja, damit es nicht ganz so trocken und nur ein Buch der Listen ist, habe ich 20 kurze Essays geschrieben. Die sind etwas autobiografischer geraten, als ich das ursprünglich vorgehabt habe. Aber manchmal hat das Schreiben ja auch seinen eigenen Sinn und sucht sich selber eine Richtung. Es gibt eine kleine Anekdote, an die musste ich heute Morgen, als ich hier in Frankfurt aufwachte, denken. Ich durfte nämlich hier in Frankfurt einmal am Stand eines Verlages Muhammad Ali die Hand schütteln. Und mein Stiefvater war ein besonderer Mensch. Wir hatten große Reibereien, weil der nicht unbedingt literaturaffin war. Aber er hat selber geboxt und war ein ganz großer Fan des Boxers Muhammad Ali. Und davon erzählte ich Muhammad Ali, dass ich diese Kämpfe von ihm, den berühmten Rumble in the Jungle und so weiter, Thriller in Manila, tatsächlich live auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher mit meinem Stiefvater verfolgen durfte und ihm das für ihn eine große Rolle spielte. Und dieser Stiefvater, der ist Jahrgang 1927 und ich glaube, der hat sich wirklich mit Hilfe von Muhammad Ali und seiner Bewunderung für diesen Boxer von dieser Generation in Deutschland durch inhärenten Rassismus selber kuriert. Das ist einer der bemerkenswertesten Fälle gewesen. Dieser Kriegsdienstverweigerer Muhammad Ali, über den Jan-Philipp Remsmann eigentlich auch ein wunderbares Buch geschrieben hat. Jedenfalls sagte ich Ali, my father admired you greatly. Was ja eigentlich ein törichtes Kompliment war, aber Ali, der schon sehr von seiner Krankheit gezeichnet war, erwiderte in schleppendem Englisch, your father was a wise man. Mehr geht natürlich nicht. Eine der schönsten Buchmessen-Anekdoten, mit denen ich aufwarten kann.
Ja, sehr schön. Das ist ja, wenn man auf diese Bestsellerlisten guckt, die man in Ihrem Buch findet, dann sind das ja sowieso immer ganz seltsame Gesellschaften, die sich da zusammentummeln auf so einer Bestenliste. So ein bisschen wie auf der Buchmesse. Da steht die Lyrikerin neben dem Großkritiker, neben dem Verleger, neben der Buchhändlerin.
Es ist wie ein Familientreffen, wo die verrückte Tante nicht fehlen darf.
Was sind denn die schlimmsten Bestseller in Ihren Augen? Sie zitieren gern, ich glaube, in diesem Buch bestimmt dreimal die Autobiografie von Oliver Kahn mit dem berühmten Satz, die Trennung von meiner Frau hatte nichts mit ihrer Person zu tun. Da haben Sie richtig Spaß dran, ne?
An solchen Sätzen kann ich mich tatsächlich vampirhaft mästen. Verlässlicher Lieferant von solchen Stilblüten ist natürlich der Meister der Katachrese, den wir in Deutschland haben, der viel zu wenig gewürdigte Peter Hane. Peter Hane, ein Kolumnist der Bild-Zeitung, früherer Fernsehjournalist, der solche Sätze produziert, indem er unglaubliche Metaphern miteinander verschweißt. Die Höhenflüge seiner Lebensziele kann man nicht auf Sand bauen. Manchmal ist es sehr gut fürs eigene Denken, schlechte Bücher zu lesen. Das ist aber auch schon das Beste, was ich über Peter Hane sagen kann.
Ich wollte es Ihnen eigentlich erst am Ende der Sendung sagen, aber wahrscheinlich wissen Sie es eh schon. Peter Hane ist mit seinem neuen Buch gerade wieder auf die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen.
Welche heißt, Freude.
Ja, der Titel heißt, glaube ich, ich muss es gleich nachgucken. Es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass es gegen Idiotie und gegen Ideologie geht. Da ist er der Richtige für Sie?
Absolut. Arzt, heile dich selbst.
Wie ist es denn für, natürlich ist es für Schriftsteller, also für wirklich literarische Schriftsteller, wichtig, auf dieser Bestsellerliste zu sein. Aber wie erleben Sie das? Ist das für die nicht auch manchmal so ein bisschen merkwürdig, dann in so einer Peter-Hane-Gesellschaft zu sein oder in einer Fantasy-Gesellschaft oder Krimi, darauf kommen wir noch. Da haben Sie nämlich ganz erstaunliche Ansichten, die ich gar nicht so sehr erwartet hätte.
Naja, also man kann sich die Gesellschaft, in der man sich da aufhält, nicht immer aussuchen. Wenn Sie in einem großen Publikumsverlag erscheinen, dann werden Sie ja mit Ihren Büchern, dann werden Sie auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass es neben Ihrer Literatur, der Verlegerin, dem Verleger natürlich die allerwichtigste ist, da gibt es dann aber merkwürdige andere Autoren, meistens die großen Umsätze bringen, und da muss man sich eben auf diesem Narrenschiff dann seine eigene Kabine suchen und nicht nach rechts und links schauen. Da darf man nicht so anspruchsvoll sein. Ansonsten, wissen Sie, ich habe eigentlich ein großes Leserherz. Ich habe zum Beispiel, versuche ich mich von der Verachtung gegenüber ganzen Genres weitgehend fernzuhalten. Ich bin als kleiner Junge, habe ich mich verliebt in eine bestimmte Art von Literatur, nämlich in Science Fiction, in Fantasy und in Horror. Und ich lese das heute noch sehr, sehr gerne. Deshalb habe ich auch gar nichts gegen dieses Nur-Dalt-Genre, die Romantasy. Es kommt halt drauf an, wie man es macht. Ursula K. Le Guin, Marion Zimmer Bradley, Anne McCaffrey haben ganz wunderbare Drachenromane geschrieben, feministische Drachenromane, die ich bis heute ganz sensationell finde. Allerdings die Hirnpest in Buchform, die man jetzt auf der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste als Romantasy bewundern kann, der vermag ich wenig abzugewinnen.
Ich muss es vorlesen, weil ich es so lustig finde. Ich habe mir noch ein Zitat rausgeschrieben aus Ihrem Buch von Martin Walser aus den 1966er Jahren. Und da kann man sehen, die Bestsellerliste ist nicht erst was, an der Sie sich aufreiben oder mit der Sie sich beschäftigen. Da schreibt Martin Walser am 10. Oktober immer noch Platz 1, aber Böll kommt näher. Am 17.10. Platz 2. Böll hat überholt. Am 24.10.1966 Platz 2 hinter Böll. Am 4.11.1966 hinter Böll. Und schließlich dann nochmal am 21. November jetzt Platz 3. Geht es da nur um das Monetäre, um das Geld und um den Erfolg? Oder was ist auch für Schriftsteller so wichtig daran, auf so einer Liste zu sein?
Ja, Martin Walser musste 4 Töchter durchbringen, Studium und so weiter. Der schrieb schon ums Geld, das war völlig klar. Und das ist natürlich immer noch die Bedeutung der Bestsellerliste. Das ist nichts anderes als die Nachricht, ich kann im nächsten, im übernächsten Jahr die Freiheit haben, an meinem nächsten Buch zu schreiben. Das will ich nicht kleinreden. Aber natürlich wurde hier auch symbolisches Kapital verhandelt und wird bis heute verhandelt. Aber wenn ich ehrlich bin, ich finde ja, diese Besessenheit der Deutschen mit den Bestsellern liegt wahrscheinlich an einem semantischen Missverständnis, dass wir in der Bestsellerliste eben doch irgendwie noch heraushören, es handle sich um die besten Bücher. Aber es sind ja nur die meistverkauften. Und wenn wir ein kleines Gedankenspiel machen und Sie sich vorstellen, Sie müssten heute Abend eine der 10 meistverkauften Mahlzeiten Deutschlands zu sich nehmen, dann wüssten Sie, da wird Sie nichts Gutes erwarten, sondern irgendein vollkommen unverdaulicher Autobahnraststättenmampf. Und so ist es bei den 10 meistverkauften Büchern Deutschlands natürlich auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass da wirkliche literarische Perlen dabei sind, sind gering. Das tollste Buch, was ich auf dieser Messe für diese Messe gelesen habe, ist der Lyrikband von Daniela Seel Nach Eden. Ich glaube nicht, dass wir das noch erleben werden, dass Nach Eden, ein Buch, das wirklich einen Meilenstein markiert, dass das auf der Bestsellerliste landet. Muss es aber auch gar nicht. Sondern die gute Nachricht ist, dass regelmäßig Bücher von Autorinnen und Autoren wie Thomas Hettche oder Daniel Kehlmann, Antje Ravik-Strubel auf der Bestsellerliste stehen, auch Judith C. oder Judith Herrmann. Das ist ja in anderen Ländern nicht so. Wenn Sie ein bisschen ins europäische Ausland schauen, wenn Sie gar den Blick in USA wenden, meine Lieblingskritik der New York Times von Daniel Kehlmanns Roman Till begann mit dem schönen Satz, what a happy country Germany must be. Weil da Daniel Kehlmann Dan Brown vom Spitzenplatz der Bestsellerliste abgelöst hat. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe nichts dagegen, als Literaturkritiker in einem Land aufzuwachen, das eben so glücklich ist, dass solche Phänomene, dass erstaunlicherweise nicht nur Böll und Walser unsere Bestsellerliste bevölkert haben, sondern heute eben auch Autorinnen wie Antje Strubel oder Thomas Hettche.
Ja, jetzt haben Sie aber ja gerade so ganz vergemeinschaftend gesagt, wir würden natürlich alle nicht gern die 10 meistgegessenen verkauften Mahlzeiten Deutschlands lesen. Aber warum funktionieren denn Bestsellerlisten? Warum funktionieren die? Die haben ja sozusagen so einen Effekt, dass sie sich selbst verstärken. Irgendjemand muss es dann ja doch sein. Ja, so eine richtige Antwort habe ich in Ihrem Buch
nicht. Bisschen, gefunden. Das ist natürlich die Orientierungsfunktion, dass man die Reduktion von Komplexität in Form einer Liste haben kann. Mhm. Aber wenn wir das Gedankenexperiment fortsetzen, würden wir wirklich unsere Kleidung in einer Boutique kaufen wollen, die 10 meistverkauften Pullover Deutschlands feilbietet? Das wäre doch jetzt der Idee von Haute Couture etwas entgegenstehend. Und auch bei der Feinmechanik, wenn wir eine neue Armbanduhr wollen, wollen wir nicht eine der 10 meistverkauften in Deutschland, sondern hätten gerne was Elitäreres, vermute ich.
Sie haben ja vorhin gesagt, Bestseller fühlen auch so ein bisschen den Puls der Zeit. Kann man auch sagen, zeig mir deine Bestseller und ich kann sagen, in welcher Gesellschaft du lebst. Also wenn man jetzt mal auf die aktuelle Bestsellerliste guckt, das neue Buch von Sarrazin ist gerade wieder runtergerutscht von der Liste. Peter Hane ist drauf und es gibt so ein Buch wie das von Sascha Kowalczuk. Was sagt das über das Jahr 2024?
Naja, auf jeden Fall leben wir in politisch bewegten Zeiten. Thilo Sarrazin hat gerade eine ganze Kolumne als Antwort auf meine winzige Besprechung seines Buches geschrieben, wo ich ihn einen modernen Michael Kohlhaas nannte. Und er eine Kohlhaas-Interpretation macht. Mich hat es jedenfalls gelehrt, dass Literaturkritik nicht ohne Wirkung bleibt. Das ist ja auch schon mal schön. Aber ein Fazit habe ich natürlich auch durch meine Besprechung dieser Bestsellerliste. Wenn Blicke töten könnten, hätte ich schon lange keine Frankfurter Buchmesse mehr überlebt.
Sie, apropos überleben, das ist ein gutes Stichwort, um zum Ende zu kommen dieser Sendung. Sie sagen in diesem Buch auch, Dennis Scheck, die Bestsellerbibel, dass Bücher sogar Leben retten können. Und da führen Sie als Beispiel an Frank Schätzing. Können Sie das noch kurz erklären?
Eine Menge Menschen tatsächlich haben ihr Leben retten können, weil sie durch das Phänomen der Lektüre des Schwarms auf das Phänomen Tsunami hingewiesen wurden. Dass eben das Wasser da zunächst zurückweicht, bevor es mit Macht zurückkommt. Und die haben sich deshalb auf höheres Gelände begeben und dem Autor auch geschrieben, dass die Lektüre von Der Schwarm tatsächlich ihnen und ihren Lieben das Leben gerettet hat. Lesen macht nicht unbedingt fromm, aber frisch und fröhlich macht es schon. Und manchmal kann es sogar ihr Leben retten.
Ja, und wie der Zufall es will, ist Frank Schätzing mit seinem neuen Roman Helden, ein Höllenritt durch die Geschichte, ein Mittelalterroman, morgen hier um diese Zeit zu Gast im Büchermarkt. Im Gespräch mit meinem Kollegen Jan Drees kommen Sie wieder, vielleicht lernen Sie was fürs Leben. Ich danke erstmal Ihnen, Dennis Scheck, und wünsche Ihnen eine gute Buchmesse und viele gute Bestseller. Vielleicht wird ja auch dieses Jahr ein Bestseller. Die Bestsellerbibel Schätze und Schund aus 20 Jahren erschienen im Piper Verlag. Vielen Dank, Dennis Scheck.
Gerne.